Ein ganz herzliches Willkommen zur 128. Episode des Corporate Learning Podcasts. Heute sitzt mir ein echter Filmdramaturg gegenüber, zumindest virtuell. Ron Kellermann hat nicht nur das Buch Storytelling Handbuch und das Buch Fiktionales Schreiben geschrieben, er ist auch Mitgründer der Community filmschreiben.de. Wir Learning Professionals können gut Fakten und Zusammenhänge so aufbereiten, dass sie verständlich werden. Nur bleiben wir dabei fast immer auf der sachlichen Ebene. Emotionen sind nicht so unser Ding. Das ist bei den Dramaturgen ganz anders. Die verstehen es, Dinge so darzustellen, dass sie unter die Haut gehen. Sie bauen emotionale Spannungskurven in ihre Darstellung ein. Vielleicht gelingt es uns ja, davon ein wenig zu übernehmen. Ron, danke, dass du uns heute zur Verfügung stehst. In einem Vorgespräch hast du mir davon berichtet, dass es eine dramaturgische Fragetechnik gibt, die ihr anwendet, um eine Geschichte zu schreiben. Wie gehen Dramaturgen vor, wenn sie eine Geschichte entwickeln wollen?
Ja, also vielen Dank zuerst einmal für die Einladung, Karl-Heinz. Ich freue mich wirklich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen. Und es ist im Grunde, wie du sagst, eine Geschichte entwickelt man, indem man bestimmte Fragen stellt, dann natürlich auch die Antworten darauf gibt und diese Antworten zu einem narrativen Ganzen verknüpft. Das sind im Grunde die drei Schritte. Und der Ausgangspunkt sind eben die Fragen, beispielsweise Fragen wie, wer ist die Hauptfigur, was ist ihr dramatisches Ziel, welchen Konflikt will sie lösen, was ist das emotionale Thema der Geschichte, wie lautet die zentrale Frage, was ist der erste Wendepunkt in der Konfliktentwicklung und so weiter und so fort. Das ist ein riesengroßer Katalog mit Fragen, die Dramaturgie bereitstellt, um Geschichten zu bauen. Eine einheitliche Vorgehensweise, wie man diese Fragen anwendet, gibt's dabei allerdings nicht. Es ist noch nicht einmal so, dass ich selbst eine bestimmte Vorgehensweise habe, die ich immer auf die gleiche Art und Weise anwende. Wie ich vorgehe, also welche Fragen ich wann stelle, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel von der Autorin oder dem Autor, die ich berate, von dem Stand der dramaturgischen Qualität ihrer Geschichte, von meinem Verständnis von Geschichten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch. Was bedeutet für mich eigentlich eine Geschichte? Was ist ihre Funktion für uns Menschen und für uns als Gesellschaft? Und auch beispielsweise von dem dramaturgischen Modell, mit dem ich arbeite. Weil da gibt es ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Modelle, die unterschiedliche Elemente betonen. Und das grundlegende Modell, mit dem ich arbeite, sind die vier Dimensionen einer guten Geschichte. Und dieses Modell geht, wie der Name schon sagt, davon aus, dass gute Geschichten aus vier Dimensionen bestehen, nämlich aus Menschen, Konflikte, Werte und Veränderungen. Und eine Geschichte oder Geschichten erzählen entsprechend von Menschen oder das können auch Organisationen sein, Unternehmen sein, die Konflikte lösen wollen oder müssen, in denen universelle Werte auf dem Spiel stehen. Mit universellen Werten sind beispielsweise Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Zugehörigkeit, Liebe, Leben, Gesundheit, Anerkennung, Identität und so weiter gemeint. Und diese Werte stehen in einer Geschichte, in einem Konflikt immer auf dem Spiel, werden also bedroht und sollen bewahrt werden, oder sind nicht ausreichend realisiert und sollen am Ende realisiert werden. Und am Ende gelingt es den Menschen oder Organisationen, die Konflikte zu lösen und damit eine positive Veränderung herbeizuführen. Das heißt, ihr eigenes Leben, das Leben anderer Menschen, die Gesellschaft oder die Welt als Ganze zu verbessern. Das ist im Grunde das Basismuster aller Geschichten, zumindest von den konventionellen Geschichten. Es gibt natürlich noch die Arthouse-Geschichten, die bewusst von diesem Muster abweichen, aber im Grunde geht es immer darum, dass jemand versucht, einen Konflikt zu lösen, wenn es ihm gelingt, er am Ende etwas verbessert hat. Und diese vier Dimensionen lassen sich nun wie Werkzeugkisten verstehen, in denen jeweils eine ganze Reihe von Werkzeugen liegen, mit denen man Geschichten bauen kann. Und diese Werkzeuge sind eben die dramaturgischen Fragen. Das heißt,
ja. Ron, sag nochmal die vier Dimensionen. Das war Menschen, Konflikte, Werte,
Veränderung.
Und Veränderung.
Mhm. Genau. Gerade diese Veränderungsdimension ist wichtig, auch wenn es da gar nicht so viele Werkzeuge gibt, jetzt speziell in dieser Dimension. Aber wesentlich ist, dass eine Geschichte immer von einer Veränderung erzählt. Das heißt, am Ende der Geschichte ist etwas anders als am Anfang. Das kann besser sein, das kann schlechter sein. Ich persönlich mag Geschichten, in denen am Ende etwas besser ist als schlechter, weil wir mit schlechten Geschichten oder mit schlechten Ausgängen von Geschichten haben wir schon genug zu tun in der heutigen Zeit. Deswegen bin ich großer Fan von Geschichten des Gelingens, nenne ich in der Nächte hier. Am Ende geht es eben gut aus und es wurde etwas verändert zum Positiven. Das kann die Hauptfigur selbst sein, die ihren Charakter verändert. Das ist in Spielfilmen sehr oft der Fall. Das kann aber eben auch sein, dass das Leben anderer Menschen, das kann eine Situation sein, das können bestimmte Umstände sein. Irgendetwas hat sich verbessert und ist besser geworden. Oder genau. Das sind die vier Dimensionen. Mit dem, wie gesagt, zu jeder Dimension gibt es eine ganze Reihe von Fragen und wenn man diese Fragen richtig anwendet, beziehungsweise wenn man die Antworten richtig zusammensetzt, dann kann man beim Publikum emotionale Reaktionen hervorrufen. Das heißt, im Grunde das Publikum dazu zu bringen, dass es hofft, dass die Hauptfigur bekommt, was sie will, dass es bangt, dass sie es verliert, dass es sich freut, wenn sie es schafft und dass es traurig ist, wenn sie scheitert.
Aha. Kannst du so ein paar Beispielfragen mal nennen, die zum Beispiel im Werkzeugkasten Veränderung stehen?
Im Werkzeugkasten Veränderung ist es im Grunde ganz einfach, wirklich einfach die Frage, was ist am Ende anders als am Anfang? Was hat sich verbessert? Was hat sich verschlechtert? Ist es eine Sehnsuchtsstory oder ist es eine Angststory? Das sind zwei Basismuster von Geschichten, die eben auf eine bestimmte Veränderung hinwirken. Also die Angststory beispielsweise erzählt immer von der Zerstörung universeller Werte und von der Katastrophe, in der wir enden werden. Da ist also die Veränderung besteht dann darin, dass alles immer schlechter wird, bis wir in der Katastrophe enden. Und in der Sehnsuchtsstory geht es um die Realisierung von Werten und von dem guten Leben, das wir haben können, wenn wir diese Werte realisieren. Da geht es also um die positive Veränderung. Also das sind die zwei Basismuster, die man ja wählen kann, um eben eine Geschichte zu erzählen im Hinblick auf die Veränderung.
Genau. Ja. Und vielleicht so ein, zwei Fragen zum Thema Personen. Was würde man da fragen?
Ja gut, die erste Frage ist natürlich immer erstmal, wer ist denn überhaupt die Hauptperson, der Hauptcharakter oder die Hauptprotagonistin? Das ist die erste wichtige Frage, die man früh beantworten muss, weil man sonst keine Geschichte erzählen kann. Dann gibt es mehrere, aus meiner Sicht ganz, ganz zentrale Fragen. Eine der wichtigsten Fragen ist die nach dem dramatischen Ziel. Das heißt, in einer Geschichte geht es immer um eine Hauptperson, die ein bestimmtes dramatisches Ziel hat. Und dieses Ziel ist etwas sehr Konkretes, muss sehr konkret sein, damit am Ende der Geschichte eindeutig entschieden werden kann, ob die Hauptperson ihr Ziel erreicht oder nicht erreicht. Also zum Beispiel sagen, meine Hauptperson soll glücklich sein, ist viel zu abstrakt, weil wir gar nicht wissen, wann genau sie glücklich ist. Das ist irgendwie. Und aus diesem dramatischen Ziel ergibt sich die dramatische Frage, wird die Hauptperson ihr Ziel erreichen? Und diese Frage ergibt den Hauptspannungsbogen. Die wird am Anfang im sogenannten ersten Wendepunkt gestellt und ganz am Ende im Höhepunkt wird diese Frage beantwortet. Deswegen ist sie der Hauptspannungsbogen. Aha. Dann ist aber noch eine genauso wichtige Frage wie die nach dem dramatischen Ziel, ist die nach der Motivation. Also die Frage, warum will die Hauptperson ihr Ziel erreichen? Und da geht es eben wieder um diese universellen Werte, die einfach einen ganz, ganz zentralen Stellenwert haben im Geschichtenerzählen, weil sie eben die Hauptfigur motivieren, etwas zu tun, ihr Ziel erreichen zu wollen. Also warum will die Hauptfigur ihr Ziel erreichen? Um einen universellen Wert zu realisieren. Also um in Freiheit zu leben, in Sicherheit zu leben, um geliebt zu werden, um einer Gemeinschaft anzugehören und so weiter und so fort.
Das Warum führt also zu den Werten, diese Warum-Frage.
Genau. Und die Frage wird prinzipiell, finde ich, viel zu wenig gestellt. Die Frage nach dem Warum. Also wir sollten uns viel häufiger fragen, warum etwas gerade geschieht, warum jemand handelt, wie er handelt. Dann würden wir ganz, ganz viel schon auch verstehen. Das sieht man jetzt auch in den aktuellen Konfliktlagen. Finde ich, müsste mir viel öfter warum fragen und dann würden wir auch viel eher wissen, wie wir reagieren können und was wir tun können.
Ja, du sprichst gerade von einem dramaturgischen Ziel. Ich würde das alles gut verstehen, wenn man jetzt einen Film konstruieren will oder so. Mhm. Aber wir haben ja auch im Vorgespräch mal festgestellt, dass Geschichten überall passieren und Geschichten die Grundlage für ganz vieles sind. Da konstruiert man ja jetzt nicht so dramaturgisch Ziele, sondern dann nimmt man sich ja ganz bestimmte Dinge vor, die man erreichen will. Ist da ein Unterschied oder ist dramaturgisches Ziel was ganz Spezielles, was wir gar nicht verwenden können?
Doch. Im Grunde das ist ja auch diese ganz konventionelle Formel. Was ist ein Ziel? Es trifft eigentlich auch auf das dramatische Ziel. Ich nenne es dramatische Ziel. Man kann auch dramaturgisches Ziel sagen. Gibt es auch Menschen, die das machen? Das ist das Wichtigste. Es muss konkret sein. Mhm. Also der Kommissar oder die Kommissarin will den Mörder überführen. Das ist konkret. Am Ende der Geschichte ist klar, er ist überführt oder er ist nicht überführt. In Liebesfilmen, die beiden Liebenden wollen zusammenkommen. Am Ende sind sie zusammen oder sie sind nicht zusammen. Also das ist der entscheidende Aspekt. Es muss immer so konkret sein, dass eben die Geschichte, der Konflikt am Ende auch aufgelöst werden kann. Und zwar endgültig aufgelöst werden kann. Und eindeutig aufgelöst werden kann.
Okay, verstehe ich. Jetzt arbeitest du ja im Wesentlichen auch für die Kultur, für Dinge, die man sich ausdenken kann. Wenn wir jetzt mit einer Geschichte etwas klar machen wollen, wo wir die Leute überzeugen wollen, ja, das ist der richtige Weg, wir gehen den und geht den mit, zum Beispiel ein Unternehmen, verliert es irgendwie an Seriosität, wenn wir da so schöne dramaturgische Elemente einbauen? Oder was meinst du? Müssen wir da sachlicher bleiben?
Nee, muss man nicht. Ich glaube, hier müssen wir erstmal die Frage stellen, warum wir eigentlich Geschichten erzählen. Auch schon seit Anbeginn der Menschheit wahrscheinlich schon Geschichten erzählen. Wir wissen ja gar nicht genau, seit wann die Menschheit Geschichten erzählt. Auf alle Fälle schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum wir Geschichten erzählen, besteht darin, Beziehungen aufzubauen, aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Also das heißt, Geschichten erzählen ist so eine Art Beziehungsmanagement. Man guckt, dass die Sippe beieinander bleibt, sage ich jetzt einfach mal. Das sieht man auch an den Religionen, die ja im Grunde Geschichten erzählen und da eben damit dafür sorgen, dass Menschen sich eben als Christ oder als Moslem oder als Jude, als Jüdin identifizieren. Das heißt, der Schlüsselbegriff ist im Grunde Identifikation. Das heißt, wenn wir eine Geschichte erzählen, dann geht es darum, dass wir versuchen, unser Publikum dazu zu bringen, sich mit der Geschichte, beziehungsweise dann im Spielfilm mit der Hauptfigur oder eben dann mit uns als Erzähler zu identifizieren. Und dadurch entsteht eine Gemeinschaft. Nämlich alle Menschen, die sich mit der Geschichte identifizieren, bilden dann diese Gemeinschaft. Das hat man jetzt in der Corona-Zeit, kann man das ja sehr schön sehen auch. Und in vielen anderen Konflikten, wo Menschen dann an eine Geschichte glauben und wirklich eine Gemeinschaft bilden. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Menschen ihre Wanderausrüstung bei Patagonia kaufen und nicht bei einem anderen Hersteller, weil sie sich mit der Story von Patagonia identifizieren, warum sie eine bestimmte Partei wählen zum Beispiel auch, warum sie Anhänger von Fridays for Future sind und nicht von Fridays for Hubraum und so weiter und so fort. Das heißt, es ist immer eine Story, an die sie glauben, mit der sie sich identifizieren. Und wie funktioniert das oder warum funktioniert das überhaupt? Das hat ganz viel damit zu tun, dass eine Geschichte immer auch eine Antwort auf die Frage nach dem guten Leben und der guten Gesellschaft gibt. Eben, weil es eben auch um diese Werte geht. Das ist da wieder auch der zentrale Aspekt. Und wenn ich nun will, dass die Antwort, die Geschichte auf die Frage nach dem guten Leben und der guten Gesellschaft gibt, wahr wird, dann identifiziere ich mich mit dieser Geschichte und will eben, dass sie wahr wird und handle auch möglicherweise entsprechend, um sie wahr werden zu lassen. Das ist eigentlich die Identifikation und die gilt es eigentlich herzustellen. Das ist im fiktionalen Arbeiten, also im Drehbuchschreiben geht es eben darum, die Identifikation mit der Hauptfigur der Geschichte herzustellen, um eben auch eine emotionale Wirkung zu erzielen. Im Storytelling geht es eben nicht konkret um die Hauptfigur, sondern da geht es wirklich mehr eigentlich die Identifikation mit dem Erzähler, also mit einer Organisation, mit einem Unternehmen und so weiter herzustellen.
Ja, das heißt, die Frage nach Glaubwürdigkeit darf man nicht aus dem sachlichen Gesichtspunkt sehen, sondern mehr aus dem Gesichtspunkt, wenn es darum geht, Beziehungen herzustellen. Trotzdem sind die Leute ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn wir Dinge ein bisschen ausschmücken, die vielleicht in der Wirklichkeit ein bisschen ganz anders abgelaufen sind. Aber du siehst da eigentlich kein Problem drin. Ich meine, die Religionen haben das bestimmt alle auch gemacht, ne?
Wahrscheinlich, gut, wir wissen ja, dass da auch ziemlich lange dran geschrieben wurde, von daher und auch mit weitem zeitlichem Abstand, also von daher war das ja keine Augenzeugen. Naja, man muss da unterscheiden, also ich habe da eigentlich eine sehr klare Position. Wenn ich eine reale Geschichte, also eine Story, das ist für mich der Unterschied. Story ist für mich die reale Geschichte und die Geschichte ist für mich die fiktive Geschichte. Wenn ich also eine reale Story mit einer realen Person, die einen realen Konflikt hat und so weiter erzähle, dann darf ich nichts hinzuerfinden. Dann darf ich nur das erzählen, was wirklich passiert ist und was ich auch wirklich auch nachweisen kann. Weil ansonsten glaube ich, das ist wirklich so ein Tor, das sollten wir nicht aufmachen. Also da bin ich persönlich, wenn es eine reale Story ist, dann darf nur das erzählt werden, was tatsächlich passiert ist. Ich darf nichts hinzuerfinden. Wenn ich jetzt eine fiktive Geschichte erzähle, kann man ja auch machen. Auch außerhalb des Drehbuchschreibens, auch im Marketing oder auch im Bildungsbereich, einfach um Dinge zu verdeutlichen. Dann bin ich frei, dann kann ich erzählen, was ich will. Dann sollte ich sogar gucken, dass ich natürlich die Geschichte so gut wie möglich mache. Die Glaubwürdigkeit ist dann eher etwas Immanentes. Also ist die Geschichte in sich glaubwürdig, plausibel dann mehr in der Hinsicht. Ja.
Also die Unterscheidung fand ich schon mal sehr interessant. Die reale Geschichte darf man wirklich nicht verfälschen. Und die fiktive Geschichte, die kann auch wirken, die muss dann aber nicht mit der Realität übereinstimmen. Mhm. Das ist schon mal eine gute Unterscheidung. Du bist ja auch Berater für Storytelling und auf dich kommen sicherlich auch Unternehmen zu. Da gibt's ja öfter so Fälle, glaube ich, wo du wahrscheinlich gefragt wirst, wie könnten wir denn hier etwas plausibel machen, was als reale Geschichte bei uns passiert und alle irgendwie übernehmen können. Also vielleicht so, weiß ich, Vertriebsleute, die sich mit einer neuen Ausrichtung identifizieren sollen, sodass man mit denen da redet. Gibt's sowas in Form von Storytelling, dass man da eine schöne Story draus macht? Hast du sowas schon erlebt?
Ja, man kann auf alle Fälle mit einer Story eben genau dazu führen, dass die Mitarbeiter in einem Unternehmen sich mit dem Unternehmen identifizieren oder auch mit einem bestimmten Produkt. Wenn es jetzt bei Vertriebsmitarbeitern darum geht, dass sie sich mit einem quasi ein Produkt verkaufen sollen, dann ist ja auch wichtig, dass sie sich mit dem Produkt identifizieren. Na, oder je höher die Identifikation ist, desto stärker sind sie motiviert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Identifikation führt immer zu Motivation. Das heißt, wenn ich mich mit meinem Unternehmen nicht identifiziere, für das ich arbeite, dann habe ich eine eher geringe intrinsische Motivation, für das Unternehmen zu arbeiten, Überstunden zu machen und so weiter und so fort. Wenn ich mich jedoch mit dem Unternehmen identifiziere, also mit der Story, die das Unternehmen erzählt, das heißt auch mit dem Standpunkt, den das Unternehmen vertritt, mit den Werten, die das Unternehmen vertritt, mit dem, was es in der Welt, sage ich jetzt mal ganz pauschal, verbessern will, wenn ich mich damit identifiziere, dann bin ich natürlich eher bereit, richtig Gas zu geben, weil dann will ich ja, dass das Unternehmen weiterkommt und dass das auch tatsächlich irgendwie passiert, was das Unternehmen vorhat. Also von daher passt da eine Story im Grunde oder Storytelling eigentlich sehr, sehr gut.
Das heißt, du hast vorhin gesagt, dass das Storytelling Beziehungspflege ist oder Beziehungsaufbau bringt. Mhm. Und Identifikation ist ja so ein Beziehungsaufbau. Das kann ja auch eine Beziehung zum Unternehmen oder zu einem Produkt sein, ne?
Genau.
Und deshalb ist Storytelling da genau das Richtige. Sehr schön. Wie aufwendig ist sowas? Also wenn jetzt Leute sagen, okay, dann mache ich die nächste Erklärung als Story. Kannst du irgendwie Zahlen nennen, wo du so sagst, naja, wenn du eine Minute erzählen willst, musst du so und so viele Minuten Vorbereitungszeit einplanen oder so?
Nee, das geht leider nicht. Es hängt immer vom Thema ab. Es gibt bestimmte Themen oder auch bestimmte Produkte, da ist es relativ einfach, eine Story dazu zu entwickeln. Bei anderen ist es schwieriger. Auch in der Markenentwicklung für Unternehmen ist es teilweise ganz, ganz unterschiedlich. Dann hängt es in erster Linie aber auch einfach von der Erfahrung ab, die man hat. Mit viel Erfahrung bin ich schneller. Mit wenig Erfahrung im Storytelling brauche ich eben länger. Mhm. Deswegen gibt es da keine Zahlen oder keine Formel, auf die man das bringen könnte. Ich kann vielleicht mal, das ist jetzt zwar irgendwie aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Drehbuchbereich, da habe ich viel mit Autorinnen und Autoren gearbeitet, die ihr erstes oder ihr zweites Drehbuch geschrieben haben und die teilweise noch auf Filmhochschulen waren oder gerade von der Filmhochschule runtergekommen sind. Da kann es schon mal passieren, dass so die Entwicklung eines Drehbuchs 3, 4, 5 Jahre dauert.
Und wie lang ist das Ergebnis, was da rauskommt?
90 Minuten ungefähr, so plus minus. Ja. Oh, ja. Wie gesagt, ist was ganz anderes natürlich, als jetzt eine Produktstory oder eine Unternehmensstory zu entwickeln. Aber es kann mitunter schon länger dauern, ja. Es hängt von der Erfahrung ab. Je mehr, das ist das Entscheidende. Also wenn ich wenig Erfahrung habe und aber weiß, was die Werkzeuge sind, also wenn ich die Fragen kenne, dann ist das schon mal die Grundvoraussetzung. Und je mehr Erfahrung ich dann habe in der Anwendung dieser Fragen, umso schneller kann ich dann auch eine Story entwickeln.
Lass uns nochmal von einer anderen Sicht drauf schauen. Muss nicht eigentlich sowieso eine Story dahinter stecken, wenn irgendwas entwickelt worden ist? Also braucht man die nicht eigentlich nur nacherzählen? Ne, denn irgendwie, es hat ja eine Geschichte, alles, was irgendwo als neues Produkt entstanden ist, ist ja irgendwann mal mit Vorstellung entstanden, was man erreichen will. Dann hat man Schwierigkeiten gehabt, es umzusetzen. Hat man irgendwann es doch geschafft. Und das ist doch eigentlich schon eine Geschichte. Reicht es nicht, die genau zu erzählen?
Das kann mitunter oder ist eine Geschichte. Aus meiner Perspektive ist ja alles eine Geschichte oder Element einer Geschichte. Ja, von daher ist es definitiv auch eine, weil es ja immer Probleme gibt. Es ist auch in Change-Prozessen, laufen eigentlich immer wie eine Geschichte ab mit Hochpunkt und Tiefpunkt und den einzelnen Story-Elementen. Das auf jeden Fall. Ich glaube nur nicht, dass das unbedingt eine Geschichte oder eine Story wäre, die zu Identifikation führt. Weil bei Identifikation geht es sehr stark um Sinnstiftung. Also ich identifiziere mich mit etwas, das Sinn stiftet. Und die Frage ist natürlich jetzt, wann stiftet denn etwas Sinn? Und da ist aus dramaturgischer Sicht die Antwort, etwas stiftet Sinn, wenn es eben etwas verbessert. Wenn es dazu beiträgt, etwas zu verbessern im Grunde. Und das ist im Grunde leider nicht bei allen Produkten der Fall. Also Schokoriegel zum Beispiel. Außer diesem kurzen Zuckerglückskick, der ja auch nicht zu verachten ist, bringt ein Schokoriegel einem eigentlich nur Nachteile. Zumindest löst er keine Konflikte. Und da ist natürlich schwer, dann eine Story zu entwickeln. Also ich muss dann so eine Lifestyle-Story im Grunde erzählen. Das heißt irgendwie eine, ich muss dem Produkt bestimmte Eigenschaften zusprechen, die sich aus dem Produkt selbst oder aus der Verwendung des Produktes selbst gar nicht ergeben. Und es geht hier dann sehr stark auch um Identität und um Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, zu einem bestimmten Milieu. Das Produkt hat mit diesem Milieu aber eigentlich gar nichts zu tun. Es wird nur so lange eben behauptet, dass es etwas damit zu tun hat, bis diese Verbindung wirklich hergestellt ist. Und dann kaufe ich dieses Produkt und habe dann irgendwie etwas für meine Identitätsbildung getan und fühle mich einer bestimmten Gruppe zugehörig. So, das ist dann im Grunde die Art von Storytelling. Aber da geht es dann nicht darum, inwiefern wird tatsächlich etwas verbessert? Inwiefern trägt das Produkt dazu bei, das Leben zu verbessern, die Gesellschaft zu verbessern? Und das sind aber genau die Elemente, die eben am meisten Identifikation hervorrufen.
Also das ist ja typisch in der Werbung, ne? Da versucht man ja solche Storys zu erzählen, die eigentlich mit dem Produkt gar nicht so viel zu tun haben. Mhm. Aber das heißt, du sagst, eigentlich Storytelling sollte man da anwenden, wo man wirklich auf der Welt ein bisschen was verbessert.
Ja, oder da, wo was verbessert werden sollte, vielleicht auch. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man jetzt auch heute wieder sich so die Welt anschaut und auch den öffentlichen Diskurs anschaut, wir werden ja unwahrscheinlich stark mit Angststories bombardiert. Ne? Und also mit Geschichten, die von der Katastrophe erzählen und so weiter. Ne? Und was wir ja eigentlich alle wollen, ist ein gutes Leben. Und die Frage ist, wie wollen wir in Zukunft ein gutes Leben haben, wenn wir eigentlich permanent nur Bilder vom schlechten Leben in unsere Köpfe implementiert bekommen? Und deswegen braucht es gerade da, wo es Probleme gibt, braucht es eigentlich eben die Sehnsuchtsstories, um zu zeigen, so kann es auch aussehen. So, da sollten wir vielleicht hinkommen. So ist das Leben lebenswert und gut und schön. Und nicht irgendwie, hier geht's den Bach runter und so wird's in der Katastrophe enden.
Ja, also so ein aktuelles Beispiel, so Klimakrise, ne, ist ja eigentlich die Angststory, ne? Im Grunde genommen müssten wir die positive Story dahinstellen, weil es im Moment gerade so unabhängig von anderen Ländern mit Gas und so, wir könnten das alles alleine und so, und dann wäre es eine ganz andere Story.
Genau. Ein sehr, sehr guter Bekannter von mir ist bei Extinction Rebellion aktiv und mit dem diskutiere ich immer darüber, weil die Klimaschutzbewegung, genau wie Populisten, das ist eigentlich sehr, sehr interessant, die erzählen beide Angststories. Die Klimaschutzbewegung oder bei Extinction Rebellion beispielsweise steht auf der Homepage: Hallo, dein Leben sieht scheiße aus. Das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung der Botschaft von Angststories, die man sich überhaupt ausdenken kann. Ja. Entscheidend ist die Wirkung, die man damit erzielen kann mit Angststories. Also Angststories sind nicht per se negativ. Die können auch eine positive Wirkung haben. Oder beziehungsweise es gibt eigentlich drei positive Wirkungen und drei negative Wirkungen. Eine positive Wirkung ist, dass sie wachrütteln können. Tatsächlich, also Waldsterben ich glaube Anfang der 90er war das oder Ende der 80er, war ja auch eine Angststory. Unsere Wälder sterben durch den sauren Regen. Hat ja dann letztlich irgendwie doch auch dazu geführt, dass das, was dagegen getan wurde, das Ozonloch auch damals und so weiter. Also das Wachrütteln, dann ein Problembewusstsein schaffen oder erzeugen und vielleicht sogar, wenn es gut läuft, eine Verhaltensänderung herbeiführen. Das sind eigentlich drei mögliche positive Wirkungen, die man mit Angststories erzielen kann. Die negativen Wirkungen sind allerdings, dass Menschen in die Verdrängung gehen, also dass sie den Konflikt, um den es da geht, einfach verdrängen. Wenn dieses Verdrängen nicht mehr funktioniert, ihn dann verleugnen, und wenn es Verleugnen nicht mehr funktioniert, sie in den Widerstand gehen. Das ist im Grunde genau das, was die Populisten wollen. Mhm. Populisten wollen die Leute aufwiegeln und in den Widerstand führen. Gegen das System, gegen die Elite, gegen die da oben und so weiter und so fort. Und die Klimaschutzbewegung will eher die drei positiven Aspekte oder Wirkungen hervorrufen, haben aber das Problem, glaube ich, und werden auch das Problem in Zukunft in noch viel größerem Maße bekommen, dass sie auch die negativen Wirkungen hervorrufen. Also dass sie möglicherweise dazu kommen, dass immer mehr Menschen den Klimawandel oder bestimmte Aspekte des Klimawandels einfach verdrängen oder verleugnen. Weil sie eben immer nur mit Angststories erzählen. Deswegen müssen sie viel mehr Sehnsuchtsstories erzählen, in denen beispielsweise auch erzählt wird, wie das Leben in einer nachhaltigen Gesellschaft eigentlich aussieht. Warum ist es denn besser als unser Leben heute zum Beispiel? Das sind ja Bilder und Konzepte, die noch im Grunde komplett fehlen. Und solche Sehnsuchtsstories müssen da eigentlich viel stärker entwickelt werden.
Oh ja. Damit würden sie sich auch abheben von den ganz vielen Negativnachrichten, die uns ja täglich umschwirren hier. Wir haben ja, wenn man heute Nachrichten irgendwo hört, sind es ja praktisch nur immer Negativnachrichten. Ne?
Genau, ja. Gut, es liegt daran auch, dass der Journalismus eben oder der konventionelle Journalismus auch genau darauf ausgerichtet ist. Tatsächlich. Es gibt auch den konstruktiven Journalismus und den positiven Journalismus. Da ist es anders. Es gibt eine Zeitschrift, Enorm heißt die. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Werbung, weil ich die auch so toll finde, die Zeitschrift. Da geht es um Nachhaltigkeit im Grunde. Und ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, als ich zum ersten Mal las, ging es mir danach, ich habe mich danach richtig gut gefühlt. Ich hatte danach richtig irgendwie Hoffnung, dass wir doch noch irgendwie die Kurve kriegen und habe wir so ein bisschen den Glauben an das Gute, will ich mal sagen, wieder zurückgewonnen, weil in dieser Zeitschrift ständig nur Geschichten des Gelingens erzählt wurden. Also da hat irgendjemand was gemacht, was total nachhaltig ist und so weiter, und es hat super funktioniert. Und dort hat jemand was sich ausgedacht, und da hat sich irgendwie eine Gruppe von Menschen zusammengeschlossen zu einer solidarischen Landwirtschaft und keine Ahnung was. Es waren nur Geschichten, wo irgendwas wirklich gut gelungen ist. Und da habe ich selbst gemerkt an meiner eigenen emotionalen Reaktion, dass mir das viel, viel besser tut, als wenn ich Fernsehnachrichten gucke, wo es immer nur eben um die Darstellung des Konfliktes geht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also eine Story erzählt immer von einem Konflikt. Das ist ein grundlegendes Wesensmerkmal. Ohne Konflikt gibt es keine Story. Und eine Geschichte erzählt immer von der Entstehung, von der Austragung und von der Auflösung eines Konfliktes. Und entscheidend ist die Auflösung. Das können wir daran sehen, dass wenn wir einen Spielfilm gucken und der hat 90 Minuten oder sagen wir von den 90 Minuten 75 Minuten lang irgendwie brillant erzählt und die letzte Viertelstunde kackt er ab, dann gehen wir raus und sagen, es war ein schlechter Film.
Aha.
So, ja. Und das heißt irgendwie, dass da die in der letzten Viertelstunde wird der Konflikt eben aufgelöst, im dritten Akt, letzte Viertelstunde, letzten 20 Minuten. Und das ist der entscheidende Punkt im Storytelling. Es geht um die Konfliktlösung. Und im Journalismus, im konventionellen Journalismus, geht es um die Konfliktentwicklung oder um die Darstellung des Konfliktes. Aber wenn überhaupt, dann nur am Rande oder in Kommentaren oder manchmal auch in Interviews mit Expertinnen und Experten, auch um mögliche Lösungen eines Konfliktes. Aber sehr der Der Tagesjournalismus, der ist komplett fokussiert auf die Darstellung von Konflikten.
Ja, das klingt schon mal interessant. Sag mal, könnte man dann nicht so Stories entwickeln, um ganz bewusst Dinge zu verbessern? Also die beginnen mit der heutigen Situation und die Zukunft ist ja irgendwie unklar, aber wenn man jetzt einfach mal fiktiv in die Zukunft die Story weitererzählt, müsste man doch damit sehr, naja, vielleicht Leute mitreißen können. Guck mal, es gibt wirklich Wege aus daraus, ne? Ist Storytelling auch was, wo man praktisch Zukunftsentwicklung so ein bisschen steuern kann?
Ja, ja klar, absolut. Also das sollte ja die Aufgabe auch von Sehnsuchtsstories sein. Prinzipiell, also eben Menschen zu motivieren. Das ist ja eine der großen und auch faszinierenden Eigenschaften von guten Stories, dass sie Menschen motivieren können.
Ja, bleiben wir noch mal ein bisschen beim Stellen. Könnte Storytelling eine Methode für Entwickler sein, ihr nächstes Produkt zu entwickeln?
Ich bin mir sogar sicher, dass es das schon gibt, dass da schon mit Storytellern auch zusammengearbeitet wird. Also ich weiß, dass es immer wieder auch mal, gerade Science-Fiction-Autorinnen und Autoren werden oftmals hinzugezogen, wenn Produkte entwickelt werden oder in anderen Kontexten. Also das gibt es schon, soweit ich weiß. Und das wäre auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, weil man eben, wenn man eine Geschichte entwickelt oder wenn man jetzt in der Gegenwart sich befindet und einen Konflikt hat, dann gibt es eben immer nur eine gewisse Anzahl von möglichen Auflösungen dieses Konfliktes. Und jede Auflösung quasi hat einen Handlungsstrang oder einen Strang, der genau zu dieser Auflösung führt. Und wenn ich mir über die Auflösung Gedanken mache, also wenn ich von hinten nach vorne denke, das ist der entscheidende Aspekt in der Entwicklung einer Story. Man muss von hinten nach vorne denken. Von der Auflösung des Konfliktes an den Anfang und gucken, welche möglichen Auflösungen gibt es und welche Wege führen zu diesen einzelnen Auflösungen. Dann kann ich bei den nächsten Ereignissen, Handlungen, die jemand ausführt, kann ich immer gucken, okay, das ist jetzt eine Handlung, ein Ereignis, das eher in diese Richtung, zu dieser Konfliktauflösung hinführt. Und kann dann besser die Orientierung beispielsweise behalten und kann abschätzen, okay, wir befinden uns gerade auf dem Weg Richtung Auflösung A. Ja. Nicht Richtung Auflösung B, aber eigentlich wäre B besser. Dann kann man sich überlegen, was müssen wir machen, um wieder auf Richtung B zu kommen.
Das heißt aber, du musst die Auflösung schon kennen.
Die möglichen Auflösungen. Die möglichen Auflösungen. Also gibt es immer, also im Hinblick auf die Frage, was bekommt die Hauptfigur am Ende? Das ist darum geht's ja eigentlich. Die Hauptfigur will etwas und die Frage ist, was bekommt sie am Ende? Gibt es eigentlich immer nur vier Möglichkeiten, was sie bekommt? Sie bekommt das eine, das andere, beides oder keins. So, das sind eigentlich die vier grundlegenden Möglichkeiten, wie ein Konflikt aufgelöst werden kann. Und die muss man sich eben, die muss man durchdenken. Die muss man sich, kann man sich ausmalen, die kann man entwickeln. Und definieren und von da aus eben dann gucken, den Weg rückwärts gehen zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sind. Dann haben wir unterschiedliche Linien, unterschiedliche Pfade, die wir gehen können oder die einfach die Wirklichkeit dann die Geschichte weitertreibt sozusagen.
Gehst du, wenn du ein Drehbuch schreibst, so von hinten nach vorne vor?
Immer. Wenn ich nicht mehr beim Drehbuch schreibe, das mache ich ja schon lange nicht mehr, aber auch so, wenn ich Geschichten entwickle für Unternehmen oder wenn ich für Organisationen Workshops mache, es geht immer von hinten nach vorne.
Und nutzt du dein Wissen mit den dramaturgischen Fragestellungen auch für dich selber? Machst du dir damit auch klar, wie Dinge funktionieren oder wie sie in deinem Leben weitergehen sollen?
Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich frage mich immer wieder, meistens, wenn irgendwas schief läuft oder wenn irgendwas nicht gut läuft, also wenn ich einen Konflikt habe, dann frage ich mich, welche Stories gerade in meinem Leben aktiv sind oder in welchen Stories ich mich gerade befinde, welche Funktion ich darin habe, ob ich hier die Hauptfigur bin oder die antagonistische Kraft, ob ich ein Verbündeter bin, ob ich ein Katalysator bin, ein Schatten, ein Schwellenhüter und so weiter und so fort. Also diese Fragen erstmal nach meiner eigenen Position, wer bin ich innerhalb einer Story, und dann eben auch, was ist denn genau der Konflikt, wie ist der Konflikt entstanden, was ist mein Ziel, was ist meine Motivation, wer sind die antagonistischen Kräfte und so weiter und so fort. Das ist Ja, mach ich schon, immer wieder. Das war auch, das habe ich schon gemacht, bevor ich anfing, mich mit Storytelling zu beschäftigen. Und zwar eigentlich auch so der Punkt, warum ich irgendwann dazu gekommen bin, mich mit Storytelling zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, dass man diese Werkzeuge, mit denen ich sonst arbeite, um Drehbücher zu entwickeln oder Autorinnen, Autoren dabei zu unterstützen, ihre Drehbücher zu entwickeln, dass man die eben auch auf die Realität anwenden kann. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Als ich mein zweites Buch schrieb, das Storytelling-Handbuch, da gab es eine Situation, in der ich in meinem Arbeitszimmer saß, so eine kleine Mansarde, und schon eine ganze Weile auf meinen Bildschirm glotzte und irgendwie schon eine ganze Weile auch nichts mehr getippt habe. Und irgendwann sank so mein Oberkörper so langsam nach vorne, immer weiter, bis ich mir das Stirn auf der Tischplatte zum Liegen kam. Und in dem Moment dachte ich mir, das war's. Ich schaffe es nicht, dieses Buch zu schreiben. Ich bin gescheitert und ich muss jetzt dem Verleger eine E-Mail schreiben und ihm sagen, dass ich leider nichts abliefern kann. Es gibt zwar Ärger, aber es geht nicht anders. So, und dann war es erstmal, das war ganz interessant, ganz still in meinem Kopf. Und irgendwie fühlte sich das total gut an, weil ich mich wirklich ziemlich lange gequält hatte und jetzt aber eine Entscheidung getroffen hatte. Und auf einmal dachte ich mir, Moment, in meinem Buch versuche ich zu erklären, wie man die Werkzeuge der Dramaturgie auf die Wirklichkeit anwendet. Wenn ich das jetzt mache, was heißt das denn? Wo in meiner Story des Buches oder mit dem dramatischen Ziel eben dieses Buch zu schreiben, befinde ich mich gerade? Und da gab es im Grunde zwei Möglichkeiten. Ich befinde mich kurz vom Höhepunkt, also am Ende der Geschichte, in dem der Konflikt endgültig aufgelöst wird und in dem sich entscheidet, ob die Hauptfigur, also in dem Falle ich, mein Ziel für immer erreiche oder für immer verliere. So, und dieser Höhepunkt wäre damals eingetreten, wenn ich dem Verleger eine E-Mail geschrieben hätte, in der ich ihm sage, ich liefere nichts ab. Dann wäre die Story vorbei gewesen. Oder, das ist die Alternative, ich befinde mich am sogenannten Tiefpunkt. Ganz entscheidendes Element in einer Geschichte. Der Tiefpunkt, der besteht aus drei Elementen insgesamt. Nämlich dem symbolischen Tod. Das ist ein Moment, in dem es so aussieht, als ob die Hauptfigur ihr Ziel nie mehr erreichen wird. Also in dem so aussieht, als ob alles verloren wäre. Beispielsweise, weil die Hauptfigur aufgibt. Das, was ich gerade gemacht habe damals. Dann gibt es die symbolische Wiedergeburt. Das ist ein Moment, in dem die Hauptfigur dann doch nicht aufgibt, sondern sich aufrafft und weiterkämpft. Und es gibt als drittes Element den Grund, warum sie doch weitermacht und nicht aufgibt. Und in dieser Situation wurde mir klar, dass ich derjenige bin, der entscheidet, ob es der Höhepunkt oder der Tiefpunkt meiner Story ist, in dem ich mich gerade befinde. Und da ich eben schon ziemlich viel Zeit und Energie in das Buch investiert hatte und es auch unbedingt schreiben wollte, entschied ich mich für den Tiefpunkt und dachte da eben darüber nach, was hat mich eigentlich zu diesem symbolischen Tod geführt? Was habe ich denn falsch gemacht, dass ich so in die Krise gekommen bin und sogar aufgegeben habe kurzfristig? Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie ich die symbolische Wiedergeburt herbeiführen kann. So, und das hat tatsächlich geklappt. Ich konnte irgendwann weiterschreiben und das Buch ist am Ende auch erschienen. Zwar nicht ganz genau so, wie ich wollte, aber doch so, dass ich einigermaßen damit zufrieden sein kann. Das heißt, um mal vielleicht zusammenzufassen oder auch zugespitzt zu sagen, ohne Dramaturgie hätte ich dieses Buch nicht zu Ende geschrieben. Das war genau der entscheidende Punkt, der mich dazu gebracht hat, mich selbst zu verorten und festzustellen, was eigentlich gerade los ist. Und mich dann eben auch wieder da quasi rauszuziehen im eigenen Schopfe, wenn man so schön sagt.
Oh ja. Ron, ich glaube, alle, die uns zuhören, wollen jetzt Storytelling lernen, wenn man sich selber damit auch so gut helfen kann. Was müsste man tun oder was würdest du denen empfehlen? Wie steigt man am besten ein?
Also ich glaube, hilfreich ist es, wenn man auf alle Fälle schon mal ganz gerne Geschichten rezipiert, das heißt jetzt irgendwie Romane oder Filme guckt und so weiter. Wenn man da schon gar kein Interesse daran hat, dann ist es wahrscheinlich schwer, das wirklich auch zu lernen. Aber im Grunde ist es so, dass der erste Schritt immer der ist, sich erstmal das Wissen anzueignen, mit welchen Werkzeugen man Geschichten baut. Wie diese Werkzeuge funktionieren und wie sie miteinander zusammenhängen. Also die Werkzeuge hängen immer miteinander zusammen. Das muss ich eben wissen, das dramatische Ziel der Hauptfigur beispielsweise hat sehr viel mit dem kognitiven Thema der Geschichte zu tun. Ihre Motivation hat sehr viel mit dem emotionalen Thema der Geschichte zu tun und so weiter und so fort. Das muss man erstmal wissen, das ist die Grundlage, das ist die schiere Theorie. Entscheidend aber ist, eben die Erfahrungen zu sammeln, die Erfahrungen in der Anwendung dieser Werkzeuge zu sammeln. Und da ist aus meiner Sicht die beste Möglichkeit erstmal in die Analyse zu gehen. Das heißt, Filme zu analysieren, Romane zu analysieren. Romane sind manchmal ein bisschen komplexer, ein bisschen schwieriger als Filme. Oder eben auch Artikel, in denen eine Story erzählt wird. Oder eben auch irgendwie aktuelle Konflikte in der Gesellschaft, in der Politik, im eigenen Leben. Einfach diese Werkzeuge immer wieder anwenden, also diese Fragen immer wieder anwenden, um Erfahrungen zu sammeln. Und dann, wenn man Erfahrungen gesammelt hat, dann macht es auch Sinn für mich, wenn man anfängt, seine eigene Geschichte zu entwickeln. Kann man parallel schon machen auch dazu, aber wenn ich ohne die Erfahrung, die ich durch die Analyse sammeln kann, anfange sofort, nachdem ich weiß, welche Werkzeuge es gibt, meine eigene Geschichte zu entwickeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkomme und irgendwann hängen bleibe und frustriert bin. Deswegen ist für mich irgendwie der beste Weg, tatsächlich die Erfahrung zu sammeln, in die Analyse zu gehen. Und dann, weil man dann versteht, wie die Werkzeuge wirklich nochmal funktionieren und wie andere, die das offensichtlich ganz gut können, sonst wäre ihr Drehbuch nicht verfilmt worden oder der Roman nicht veröffentlicht worden, wie die das gemacht haben. Also im Grunde wie in jeder anderen Kunstform auch. Auch in der Musik spiele ich ja erstmal die Großen, die Guten nach, bevor ich selbst anfange zu komponieren. Also dieses Nachmachen ist da ganz wichtig. Und im Grunde ist es so ein Scaffolding-Prozess. Also zuerst anderen zuschauen, wie sie es machen in der Analyse, dann nachmachen und dann selbst machen. Ja. Das sind so die drei Schritte, ja. Und wie man die Werkzeuge kann man sich, da gibt's viele Bücher, viele Kurse, genau, da gibt's viele Möglichkeiten, wie man sich diese Werkzeuge aneignen kann.
Ja, und eins entscheidendes Werkzeug sind deine dramaturgischen Fragen, vermute ich. Findet man die in einem deiner Bücher?
Ja. Darum geht's eigentlich in den Büchern. Das erste Buch, das fiktionale Schreiben, ist ja schon 2006 erschienen. Das ist vergriffen. Da geht's auch um diese Fragen und im Storytelling-Handbuch, da sind diese Fragen immer, also seitenweise im Grunde aufgelistet. Da geht's ja, also da im ersten Teil des Buches, ich glaube, das ist ein Drittel erkläre ich erstmal Dramaturgie, wie Geschichten funktionieren und so weiter. Und da sind eben auch diese Fragen immer mit dabei. Und im zweiten Teil, im Hauptteil, geht es dann eben darum, wie diese Fragen im Journalismus angewendet werden, wie sie in Unternehmen angewendet werden und wie sie in der Politik angewendet werden können. Das sind so die drei. Und da sind eben ganz viele Beispiele, die ich da analysiere. Also von daher, genau, da sind diese Fragen drin, aber die gibt's auch. Filmschreiben.de hast du ja vorhin schon erwähnt, der Blog, die Community, da habe ich ganz viele Artikel, wo es auch um diese Fragen geht. Genau, aber das ist, die Fragen sind eigentlich das A und das O, ja.
Na wunderbar. Ja, Ron, ich glaube, du hast so viel interessante Sachen erzählt. Wenn ich dich so fragen würde, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht das Storytelling so besonders macht?
Also zum einen ist eben die Möglichkeit, tatsächlich in Kontakt mit anderen Menschen zu treten und Beziehungen aufzubauen. Das ist, halte ich tatsächlich für eine der großen Stärken von Storytelling. Dann gibt es aber, das ist ein Mittel quasi dazu, auch noch den Umstand, dass ich abstrakte Zusammenhänge sehr konkret darstellen kann. Das ist, sehe ich als einen ganz wesentlichen Vorteil von Storytelling an. Ich habe etwas sehr Abstraktes und ich muss aber dieses Abstrakt, um eine Geschichte zu erzählen, runterbrechen auf eine konkrete Ebene, auf eine konkrete Person, die einen konkreten Konflikt hat und so weiter. Und dadurch werden diese abstrakten Zusammenhänge verständlich und nachvollziehbar. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Dann kann ich natürlich auch diese eben sachliche und eher trockene Inhalte kann ich mit Lebendigkeit und Emotionalität aufladen und ich kann auch sehr komplexe Zusammenhänge verständlich machen und handhabbar machen. Das sind, finde ich, so die wichtigsten Eigenschaften, die wichtigsten Vorteile, die einem Storytelling bietet. Und warum es sich lohnt, Storytelling zu betreiben, aus meiner Sicht schlicht einfach, weil es Spaß macht, dramaturgisch zu denken. Also das ist, ob man jetzt fiktional oder non-fiktional arbeitet, in Geschichten zu denken, Geschichten auszudenken, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten, das ist etwas, was einem unwahrscheinlich viel Spaß macht. Beziehungsweise man kann daran auch erkennen, ob Storytelling die richtige Methode für einen ist. Wenn es einem nämlich keinen Spaß macht, dann ist es nicht die richtige Methode. Das gehört einfach mit dazu, irgendwie auch der Spaß, weil es eben oftmals nicht immer zu am Anfang gerade nicht immer zu guten Ergebnissen führt. Also Geschichten zu erzählen ist immer auch mit viel Frust verbunden. Das gehört einfach dazu. Man scheitert irgendwie sehr, sehr oft. Und wenn man da nicht wirklich Spaß dran hat und auch keine Leidenschaft dafür hat, dann sollte man sich mit was anderem beschäftigen, finde ich immer. Das ist irgendwie, ja. Aber bei mir zum Beispiel ist so, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und ich find, bin immer noch total fasziniert. Es gibt nichts anderes in meinem Leben, an dem ich so lange jetzt dran geblieben bin. Und ich entdecke immer wieder noch neue Aspekte in Geschichten, in der Dramaturgie und neue Zusammenhänge. Und das ist so dieses ganze System Dramaturgie. Für mich dramaturgisches Denken ist tatsächlich so eine Denkweise, ein Mindset, das sich immer weiterentwickelt, das hochdynamisch ist, das sehr flexibel ist, dass man immer wieder in ganz neuen Kontexten anwenden kann und es immer auch, das ist einer der großen Vorteile, immer zuverlässig zu bestimmten Erkenntnissen führt. Also man kann eben Zusammenhänge erkennen, man kann bestimmte Konflikte und Konfliktursachen besser verstehen, man kann Ziele und Motivationen von Menschen besser nachvollziehen und so weiter und so fort. Und man kann eben auch Konfliktlösungen damit entwickeln. Das ist eben tatsächlich einer der ganz großen Stärken von Storytelling.
Also ich bin ganz fasziniert, auch dieses Stichwort dramaturgisches Mindset ist ein schönes Schlusswort. Ron, dir einen ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen. Ich bin ganz sicher, dass ganz viele ganz begeistert dir auch zuhören, wie ich das eben getan habe. Schönen Dank für dieses Interview.
Das würde mich sehr freuen und ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.